Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger.
Hallo Ingo.
Hallo Lena.
Nicht mehr vom Schreibtisch loskommen, das ist ja so eine Sache, aber nicht mehr vom Schreibtisch loskommen wollen, das ist was ganz anderes und darüber sprechen wir heute. Wir sprechen darüber, was es bedeutet, wenn man süchtig nach Arbeit ist. Dafür haben wir den Journalisten Benjamin Emons eingeladen, denn er kennt sich dank seiner Recherchen sehr gut mit dem Thema Arbeitssucht aus. Hallo Benjamin.
Hi, danke für die Einladung, euch beiden.
Hallöchen, Benni, grüß dich.
Ingo hat gerade schon gesagt, Benni, man darf dich Benni nennen, wenn man dich kennt. Wir kennen uns zwar überhaupt nicht, aber ich finde den Namen gut. Also, Benni, du schreibst für die Wirtschaftsredaktion der Süddeutschen Zeitung und da widmest du dich ganz vielen Themen rund um die Arbeitswelt. Das heißt, du hast schon viel über Burnout geschrieben, über Überstunden und du hast auch ziemlich viel über Arbeitssucht, unser heutiges Thema, recherchiert und Artikel darüber geschrieben. Und so habe ich dich auch entdeckt, weil ich die SZ gelesen habe. Und ich frage dich einfach mal geradeaus, was ist denn überhaupt Arbeitssucht? Was ist das?
Also von Arbeitssucht spricht man wirklich nur, wenn das Arbeiten dann so wirklich so zu so einem Zwang wird und man irgendwie die Kontrolle darüber verliert. Also das heißt, es kreisen sich permanent die Gedanken um die eigene Arbeit oder man hat sogar ein schlechtes Gewissen, wenn man nicht arbeitet oder man kann nicht richtig entspannen, wenn man frei hat. Man fühlt sich dann irgendwie lost. Letztlich vernachlässigt man auch seine Partnerschaft, seine Beziehungen, man vernachlässigt seine Hobbys. Und bei Menschen, die jetzt noch ein gesundes Verhältnis zur Arbeit haben, da passt das alles eben noch. Also die können dann auch ihre Freizeit noch genießen, die können auch noch mal richtig abschalten. Da stimmt dann auch so die Work-Life-Balance noch, wie man so schön sagt.
Mhm. Ja, das heißt, du würdest sagen, es gibt schon die Möglichkeit, dass man total für seine Arbeit brennt, total motiviert ist. Und wenn man aber dann trotzdem noch gerne sich mit Freunden und Freundinnen trifft, dann ist das erstmal ein Zeichen, ich bin eher nicht arbeitssüchtig. Wenn man aber sagt, am liebsten möchte man an den Schreibtisch geklebt sein, dann ist das ein klares Zeichen für Arbeitssucht.
Ja, und vor allem auch, wenn, also Arbeitssüchtigen geht es irgendwann auch nicht mehr gut. Also diese ganzen Dinge, dass sie ihr soziales Leben nicht mehr auf die Kette kriegen, dass sie ihre Freunde vernachlässigen, dass sie vielleicht sogar permanent an die Arbeit denken, obwohl sie ihnen gar nicht so viel Spaß macht. Also das ist alles so ein Teufelskreislauf und irgendwann, schlägt es den Leuten dann auch aufs Gemüt und man merkt es, glaube ich, dann schon, ob man ein problematisches Verhältnis zur Arbeit entwickelt oder nicht.
Gibt es da irgendwie spezielle Typinnen für, die da besonders prädestiniert sind oder Berufsbilder, die du vielleicht bei deinen Recherchen so entdeckt hast, wo man häufiger feststellt, also so in meinem Gedanken sind typischerweise Selbstständige, ist das tatsächlich etwas, was man feststellen kann?
Ja, Selbstständige gehören auf jeden Fall auch dazu, ja. Also Menschen, die sich um ihre berufliche Zukunft sorgen. Das sind aber auch oft Menschen, die mit dem Kopf arbeiten und die in helfenden Berufen sind. Also zum Beispiel Lehrer, das können aber auch Therapeuten sein. Das sind oft Manager natürlich. Und es gibt aber auch charakteristische Eigenschaften, die dafür prädestinieren, arbeitssüchtig zu werden. Zum Beispiel Menschen, die sehr perfektionistisch veranlagt sind oder Menschen, die ängstlich sind und dann denken, sie genügen den Ansprüchen nicht und sie müssen allein deshalb schon mehr als andere arbeiten. Also es gibt da verschiedenste Typen und die dann tatsächlich auch darauf reagieren stärker.
Vielleicht, um mal da reinzukommen, also du bist ja Journalist, du hast dich mit diesen Themen schon viel beschäftigt. Können wir vielleicht kurz, um dich so ein bisschen besser kennenzulernen, mal herausfinden, warum kamst du denn auf dieses Thema? War das etwas, wo du selbst drauf gestoßen bist, bei dir oder bei KollegInnen? Oder ist das einfach etwas, was man, wenn man sich mit Wirtschaft beschäftigt, irgendwann mal ja, einfach behandelt?
Naja, ich hatte tatsächlich mal eine gute Bekannte, bei der ich beobachtet hatte, dass sie irgendwie kein gesundes Verhältnis mehr zur Arbeit hatte. oder wir können es auch sagen, es war eine Freundin. Und so bin ich auch ein bisschen drauf gekommen und habe mich mal ein bisschen umgeschaut und bin überall auf das Thema Arbeitssucht gestoßen und habe dann noch ein Buch gefunden von zwei Wissenschaftlern, die über das sogenannte Burn-on-Syndrom schreiben. Also das ist auch wieder so eine Art von Arbeitssucht, dass Leute permanent arbeiten und gar nicht mehr zum Stillstand kommen. Und so habe ich das dann in der Redaktion mal vorgestellt, das Thema. Alle waren begeistert und letztlich bin ich dann, habe ich mehrmals Kliniken besucht, habe mit Betroffenen gesprochen, habe mit Wissenschaftlern gesprochen, habe mit Ärzten gesprochen und so bin ich immer tiefer in das Thema reingerutscht.
Spannend. Wie häufig wird das denn dann tatsächlich diagnostiziert?
Ja, die Zahl ist tatsächlich erschreckend hoch. Also es gibt die Böckler-Stiftung, die sich ja viel mit der Arbeitswelt auseinandersetzt, hat gerade eine Studie rausgegeben, wonach tatsächlich jeder Zehnte in Deutschland bereits zwanghaft arbeitet. Also das ist schon eine ziemlich hohe Zahl. Und was ich vorher noch vergessen habe, oft sind natürlich auch Leute betroffen, die ein geringes Selbstwertgefühl haben. Also die sich stark über Arbeit definieren und viel Lob und Anerkennung auch für ihr Ego brauchen. Also die Zahl wächst.
Wenn jetzt vielleicht die ein oder andere Hörerin, der ein oder andere Hörer zu Hause denkt, oh, das klingt gar nicht so fremd. Wie könnte man denn jetzt vielleicht selber mal testen, ob man dahin neigt, arbeitssüchtig zu werden, vielleicht, dass man erkennt, dass man schon arbeitssüchtig ist. Gibt es da vielleicht so ein paar Symptome, die man bei sich abklopfen könnte?
Ja, so ein paar Warnsignale gibt es da. Also so Klassiker sind zum Beispiel, dass man sich immer wieder vornimmt, weniger zu arbeiten, aber es einfach nicht schafft. Oder dass Freunde oder die Familie einen warnen, dass man sich verändert hat oder dass man abwesend wirkt oder dauernd gestresst ist. Also grundsätzlich ist es so, dass die ersten Impulse oft wirklich von engen Angehörigen kommen, dass man es selber gar nicht richtig merkt. Oder es gibt tatsächlich auch sowas wie Entzugserscheinungen. Also wenn man merkt, dass man im Privatleben oft unruhig ist oder ängstlich, wenn man nicht arbeitet, dann sollte man es auf jeden Fall als Warnung sehen und sich Gedanken machen und sich mal zurücklehnen und in sich hineinhorchen, ob man noch ein gesundes Verhältnis zum Arbeiten hat.
In meinem Freundeskreis habe ich tatsächlich so einen Fall, wo ich gerade aber nicht sicher bin, ist das Arbeitssucht oder ist es einfach auch Überlastung? Weil immer, wenn ein Gespräch zustande kommt, geht es um die Arbeit. Alles dreht sich um die Arbeit, alles ist schwierig und stressig und die Bedingungen sind nicht gut und viele verständliche Gründe auch, aber man merkt richtig, so die Symptome oder diese Warnsignale, die du gerade beschrieben hast, könnten zutreffen. Aber gleichzeitig frage ich mich, ist das wirklich Arbeitssucht oder muss oder müssen teilweise Menschen einfach so viel arbeiten und das geht nicht anders? Also kann man da irgendwie eine Unterscheidung treffen? Das finde ich jetzt irgendwie spannend, das herauszufinden.
Naja, ich glaube, unsere moderne Arbeitswelt befördert natürlich Arbeitssucht schon in gewisser Hinsicht. Also in vielen Betrieben werden die Personaldecken immer dünner. Die Digitalisierung klappt auch nicht überall reibungslos. Das Homeoffice hat dazu geführt, dass Freizeit und Beruf immer mehr verschwimmen. Man ist quasi zu Hause in seinem Wohnzimmer noch am Laptop und arbeitet. Also insofern ist die heutige Zeit schon auch prädestiniert dafür oder fordert den Menschen auch ab, dass sie sehr viel arbeiten, dass sie sehr viel geben. Der Konkurrenzkampf ist ja auch vielerorts sehr hoch. Insofern würde ich vielleicht mal mit deiner Freundin sprechen und sie darauf ansprechen, ob das noch alles passt, weil oft ist das auch so ein Aha-Erlebnis für die Leute und es tut ihnen auch gut, wenn man mal mit ihnen drüber spricht oder wenn sie sich anderen anvertrauen können. Vielleicht ist ja da tatsächlich ein Problem und wenn man sich dann öffnet, kann das schon so ein bisschen Druck vom Kessel nehmen und einem vielleicht die Augen ein bisschen öffnen.
Jetzt kann ich mir den einen oder anderen vorstellen, der sagt, ja, ne, tu doch nicht so, stell dich nicht so an. Aber was sind denn so die langfristigen Folgen, wenn ich das nicht berücksichtige, vielleicht in der Arbeitssucht schon stecke, unbewusst, wenn ich dann doch in so einer Arbeitssucht bin?
Also die langfristigen Folgen können tatsächlich ziemlich krass sein. Also das möchte man gar nicht meinen, aber viele Arbeitssüchtige entwickeln dann auf lange Sicht wirklich so chronische Erschöpfungsdepressionen oder auch Burnout. Das kann dann so weit gehen, dass man morgens nicht mehr aus dem Bett kommt, dass man den Alltag nicht mehr gewachsen ist, dass man sich hoffnungslos fühlt, dass man gar keinen Antrieb mehr hat. Manche bekommen sogar Panikattacken, Angststörungen. Und schlimmstenfalls können Depressionen eben auch bis hin zu Suizidgedanken führen. Und es ist aber auch nicht nur psychisch, sondern dieses dauernde Arbeiten am Limit, diese dauernde Überbelastung hat auch oft schwere körperliche Folgen. Also das können dann so Symptome wie Tinnitus sein, Schlafprobleme, hoher Blutdruck, Kopfschmerzen, aber auch schlimmstenfalls Krankheiten, also lebensbedrohliche Krankheiten wie Schlaganfälle oder Herzinfarkte. Also man muss das wirklich ernst nehmen. Die Folgen sind oft schwerwiegend und da ist wirklich Vorsicht geboten.
Definitiv. Das klingt auf jeden Fall so. Das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wenn ich das jetzt feststelle und ernst nehme, wie kann man das denn behandeln? Wie kann ich selbst da mir weiterhelfen? Kann ich vielleicht auch an gewissen Punkten feststellen, boah, schwierig, kann externe Hilfe, zum Beispiel über Psychologen, was gibt es da für Möglichkeiten?
Also wenn man wirklich solche Symptome bei sich feststellt, wie ich sie gerade genannt habe, dann muss man unbedingt was machen. Also der erste Schritt sollte wirklich sein, dass man sich Angehörigen anvertraut, dass man sich den Eltern anvertraut, dass man sich Freunden anvertraut, dass man sich aber auch dem Arbeitgeber anvertraut. Das nimmt auch Druck schon mal und kann auch dazu führen, dass vielleicht die Arbeitsverhältnisse ein bisschen angepasst werden oder dass man so ein bisschen Druck von dem Arbeitnehmer nimmt. Und dann sollte man aber auch zwingend zum Arzt gehen. Also da gibt es auch ganz gute Erfolgsaussichten, würde ich mal sagen. Die Behandlung ist dann meist entweder so eine ambulante Psychotherapie oder wie in dem Fall. Ich war ja zweimal in Kliniken, habe Kliniken besucht. Das ist dann ein stationärer Aufenthalt. Ich war zum Beispiel in so einem Kloster in einem ehemaligen und da geht es dann darum, die Leute, die dort sind, die führen viele Einzelgespräche, die haben viele Gruppentherapie, die töpfern, die malen, weiß ich nicht, die gehen mit Schafen spazieren. Also es geht eigentlich alles so um Entschleunigung und Selbsterkenntnis. Und wie gesagt, die Heilungschancen sind da ganz, ganz gut. Man muss aber auch dazu sagen, mit einem sechswöchigen Klinikaufenthalt oder so ist es oft nicht getan, sondern man muss ja wirklich tiefgreifend was ändern in seinem Leben. Und das ist ein langer Prozess und man muss lange an sich arbeiten und sich auch wirklich ändern und es auch wirklich wollen.
Du hast gerade schon erwähnt, du warst auch in Kliniken, auch für deine Recherchen, für deine Artikel, die du geschrieben hast. Kannst du uns vielleicht mal mitnehmen in diesen Klinikalltag, den du erlebt hast? Also was haben dir vielleicht Betroffene erzählt? Wie hast du es wahrgenommen dort?
Ja, also die Klinik, wo ich war tatsächlich, das hatte so ein bisschen Wellness-Charakter, hatte ich den Eindruck. Also so ganz hohe Wände und diese Klosteratmosphäre. Also das war sehr angenehm, Riesengärten mit diesen Therapieschafen und mit Hüteschafen und toll.
Cool,
und
Therapieschafe.
Therapieschafe, genau. Obstbäume und Wiesen und Blick auf den Ammersee. Also das war alles ganz schön.
Der Ammersee ist schön. Das ist echt toll in Bayern.
Das ist auf jeden Fall ein Tipp, ja, ein Ausflugtipp. Auch zum Entschleunigen natürlich. Ja, ansonsten, die Leute kriegen dort einen sehr geregelten Tagesablauf, aber auch nicht zu voll. Also sie haben ihre Freizeiten, aber sie sollen sich schon auch so ein bisschen dann an ihre Stundenpläne halten. Und ja, man lernt da ganz verschiedenste Menschen kennen. Also tatsächlich, ich habe zum Beispiel eine Lehrerin kennengelernt dort, alleinerziehend. Die konnte, bevor sie in die Klinik ging, kaum noch einen klaren Gedanken fassen. Die war so überarbeitet in der Pandemie. Die konnte sich um ihr kleines Kind nicht mehr kümmern, die hatte jeglichen Spaß an allem verloren, die wollte nicht mehr kochen, die wollte nicht mehr ins Kino. Also das sind schon Schicksale, die einen mitnehmen und die einen auch bedenklich stimmen.
Ich finde es total interessant, gerade wenn du auch das Beispiel einer Lehrerin ansprichst, weil ich dann immer denke, könnte man sich nicht dann einfach krank schreiben lassen? Aber da kommt wahrscheinlich die Arbeitssucht ins Spiel, oder? Weil man ja auch vermutlich... Ich denke, man kann nicht zum Beispiel vielleicht die SchülerInnen im Stich lassen. Man braucht Arbeit, wie du es am Anfang hast du es auch schon erzählt. Es gibt Gründe dafür, wie zum Beispiel, dass man gerne Lob und Anerkennung möchte. Hast du da mehr vielleicht auch erfahren, zum Beispiel von dieser Lehrerin oder von anderen Betroffenen, was sie in diesen Teufelskreis gebracht hat? Also welche Gedanken sind das denn, die einen dann wirklich so am Arbeitsplatz auch halten, obwohl es einem so schlecht geht?
Also Krankschreiben ist tatsächlich für solche Leute die allerletzte Option. Also es gibt da sogar in Untersuchungen über Arbeitssüchtige, die belegen oder die zeigen, dass diese Menschen fast gar nicht oder erst wahnsinnig spät zum Arzt gehen, weil sie um jeden Preis eben verhindern wollen, dass sie ausfallen. Und natürlich bei Lehrern hat es diese soziale Komponente. Ich muss ja da sein für meine Schüler. In dem Fall war es auch in der Pandemie. Ich muss die Schüler irgendwie über die Pandemie hinwegbringen. Ich muss ihnen die Lernstoffe beibringen. Ich muss alle mitnehmen. Und grundsätzlich ist es ja so, wie ich vorher schon gesagt habe, die Leute definieren sich irgendwann über ihre Arbeit. Die Arbeit ist eigentlich das Wichtigste in ihrem Leben. Und insofern machen sie immer weiter, obwohl sie längst am Limit sind. Und sowas wie sich selbst krank schreiben oder sich selbst da rausnehmen aus diesem stressigen Alltag kommt dann eigentlich gar nicht in Frage.
Hast du neben dem Beispiel der Lehrerin vielleicht noch eine Geschichte, vielleicht über die du auch geschrieben hast, die dich auch berührt hat, wo du wirklich dachtest, ja, das Thema sollte wirklich in die Öffentlichkeit, viele Menschen sollten wissen, was Arbeitssucht ist und warum man dahingehend auf sich aufpassen muss?
Also beim zweiten Mal bin ich auf so einen jungen Manager getroffen, der kam aus dem Rheinland, war 33 Jahre alt, hatte einen mega guten Job, hat sechsstellig verdient, der hatte mit 33 sich schon zwei Immobilien hingestellt und der war aber tatsächlich, als ich ihn getroffen habe, so am Ende, dass der eigentlich seinen Alltag gar nicht mehr auf die Reihe bekommen hat. Also der hatte Schweißattacken, der hatte diese Panikattacken, von denen ich schon gesprochen habe. Der war traurig, der konnte eigentlich sein Leben gar nicht mehr genießen. Und der war irgendwann an dem Punkt, dass er tatsächlich seine Frau und seine drei Kinder verlassen hat, sich selbst in diese Klinik eingewiesen hat. Und jetzt für Wochen lang von seinem Zuhause weg ist. Und es zeigt natürlich schon auch so ein bisschen dieser monetäre Faktor. Also der hat wahnsinnig viel verdient, aber das tut oft gar nichts zur Sache bei den Menschen. Der hatte wahnsinnige Existenzängste, obwohl er Hunderttausende auf seinem Konto hatte, zwei Immobilien. Also es ist wirklich keiner davor gefeit. Und dieser große Erfolg, den die Menschen vielleicht beruflich haben, der führt keineswegs dazu, dass sie sich irgendwie sicher fühlen, sondern oft ist es sogar im Gegenteil.
Ja, da empfehle ich nochmal die Folgen 2 und 3 von unserem Podcast. Da reden wir genau darüber, warum sich auch Menschen unsicher fühlen können, obwohl sie, wie du es gerade beschrieben hast, monetär sehr gut ausgestückt sind. Vielleicht etwas Persönliches noch zu dir. Wir haben ja schon gesprochen, so Selbstständige sind betroffen, stark davon betroffen. Du bist Journalist, du arbeitest bei der SZ. Würdest du sagen, dass du auch in deinem Berufsfeld so siehst, boah, gerade JournalistInnen sind auch ziemlich stark gefährdet, wenn es um das Thema Arbeitssucht geht, weil man ja eigentlich immer weiter recherchieren könnte und noch mehr in den Artikel packen könnte?
Auf jeden Fall, das glaube ich schon, ja. Also ich will jetzt hier auch keine dranhängen, so, aber wenn ich mich umschaue, ich kenne mit Sicherheit ein paar Leute, die, sagen wir mal, zumindest in einem bedenklichen Bereich arbeiten. Es hängt natürlich viel damit zusammen, Journalisten definieren sich ja auch über ihre Reichweite, sie definieren sich darüber, wie viel, wie oft sie stattfinden auf den Websites, in den Zeitungen, weiß ich nicht, in den Fernsehformaten. Und noch dazu, jetzt im Print zum Beispiel ist es natürlich auch so, oder bei Zeitungsjournalisten, dein Name steht ja auch oben über dem Artikel, also bevor du jetzt irgendwie was Halbschariges abgibst oder irgendwas, womit du nicht zufrieden bist, arbeitest du natürlich lieber bis spät in die Nacht. Also ich glaube schon, Journalisten sind betroffen und ich habe auch einen älteren Kollegen, der hat mal gesagt, die Triebfeder des Journalisten sei seine Eitelkeit. Und da ist, glaube ich, auch ein bisschen was dran. Und ich kann mir gut vorstellen, dass bei manchen dann diese Eitelkeit auch dazu führt, dass sie ungesund viel arbeiten und ja vielleicht in die Arbeitssucht sogar abgleiten.
Wenn ich da jetzt so drin bin oder am besten erst gar nicht reinkomme, Stichwort Prävention. Was gibt es denn so für Möglichkeiten aus deiner Sicht, da präventiv vorzugehen? Also ich kann auf eine Wiese gehen und mir einen Therapieschaf suchen, vielleicht ist ja ein schon automatisch ausgebildet, aber jetzt mal im Ernst. Was gibt es denn da so aus deiner Sicht für sinnvolle Wege?
Ja, das hört sich jetzt mit den Therapieschafen so ein bisschen kindisch fast schon oder lächerlich vielleicht an, aber es ist tatsächlich, glaube ich, solche Dinge, in die Natur gehen, an die frische Luft gehen, Sport treiben, Bewegung haben, sich natürlich auch von der Arbeit in der Freizeit auch wirklich abgrenzen. Und es muss auch nicht immer irgendwie, dass man in der Freizeit dann noch mehr performt und den höchsten Berg besteigt oder die längste Fahrradtour macht. Dazu neigen nämlich Arbeitssüchtige oft auch, dass sie dann wirklich auch noch ihren Alltag sozusagen optimieren wollen und ihre Freizeit und die krassesten Sachen machen. Das muss es einfach überhaupt nicht sein, sondern einfach Dinge, bei denen man entschleunigt, die einem Spaß machen, sich mit Leuten treffen, die vielleicht nicht immer über die Arbeit sprechen, gezielt auch mit Freunden treffen, die nicht aus dem beruflichen Umfeld kommen. Solche Sachen können, glaube ich, wirklich helfen. Ein Wissenschaftler zum Beispiel, der auch in dieser Klinik war und dort gearbeitet hat, der hat die Klinik mitgegründet, der fährt jedes Jahr, der geht jedes Jahr 3 Wochen in ein Kloster. Und solche Dinge können einen natürlich auch sehr erden. Man braucht die Zeit, aber ich glaube, da zählt wirklich jede Minute und immer, wenn man abschalten kann und sich wirklich distanziert von der Arbeit, schöne Dinge macht, dann hilft das.
Ja, definitiv. Ich glaube auch dieses, was du ja auch gemacht hast, Lena, ne, so Digital Detox ist ja auch mal häufig ein Begriff, einfach mal keine E-Mails checken, kein Instagram checken, das einfach mal außen vor zu lassen. Vielleicht können wir auf die Rolle auch noch mal ein bisschen näher eingehen, denn abschalten, das war das eine. Inwieweit denkst du, spielen gerade noch soziale Medien und da auch die Sucht nach Anerkennung, das Bedürfnis nach Anerkennung, inwieweit spielt das nochmal extra rein, gerade in der heutigen Zeit, in der heutigen Gesellschaft?
Ja, es spielt natürlich eine super große Rolle. Also zum einen natürlich diese permanente Erreichbarkeit. Also ich habe meine Arbeitshandys permanent am Mail, am Handy. Ich habe die Chat-Nachrichten aus der Arbeit permanent am Handy. Also ich bin permanent mit der Arbeit konfrontiert. Und dann die sozialen Medien, klar, ich meine, man vergleicht sich dauernd mit anderen, man will krasser sein als die anderen, man will Likes, man will Klicks, man steht ja permanent in so einem Konkurrenzverhältnis und das führt natürlich dazu, dass man, wenn man berufliche Erfolge haben und auch vorzeigen will, dass man viel dafür investiert und unter Umständen auch zu viel und so dann in die Arbeitssucht abrutscht.
Gibt es neben diesen individuellen Konsequenzen, dass es einem nicht gut geht, dass man eventuell irgendwann einen Klinikaufenthalt sogar braucht, gibt es da auch wirtschaftliche Folgen vielleicht, gesellschaftliche Folgen, die vielleicht dann wirklich kommen, wenn sehr, sehr viele Menschen in der Gesellschaft, du meintest ja, jeder Zehnte ist davon betroffen, richtig? Oder kann davon betroffen werden?
Genau.
Ist davon betroffen, ne?
Ist davon betroffen.
Also jeder Zehnte ist Wahnsinn. Das heißt, ich meine, dann muss es doch vermutlich irgendwelche größeren Konsequenzen geben, oder?
Also die gibt es auf jeden Fall. Es gibt jetzt auch gerade wieder neue Zahlen von den Krankenkassen, die besagen, dass die Zahl der Ausfalltage aufgrund von psychischen Erkrankungen noch nie so hoch war wie im vergangenen Jahr. Und diese Tendenz ist auch steigend. Und es hat natürlich zur Folge, dass die Leute lange ausfallen, dass sie das Gesundheitssystem belasten. Man muss sich natürlich auch vor Augen halten, Menschen mit Depression oder mit Burnout, die fallen ja nicht 3 Tage aus, die fallen oft viele, viele Monate aus. Und das Ganze führt natürlich zu einem volkswirtschaftlichen Schaden und der geht natürlich in die hohen Milliardensummen. Also das ist auf jeden Fall ein Problem für die Gesellschaft, für das Gesundheitssystem, auch für die Wirtschaft.
Sehr, sehr spannend. Jetzt haben wir ja viel über die negativen Auswirkungen der Arbeitssucht gesprochen, die definitiv da sind und mir auch nochmal deutlich klarer geworden ist. Also alle meine Mitarbeiter müssen erstmal jetzt den Podcast und die Folge hören. Also ich hoffe, die hören den Podcast aber die Folge werde ich Ihnen nochmal ganz besonders ans Herz legen. Kann denn Arbeitssucht auch positive Auswirkungen auf die Karriere haben? Zum Beispiel, weil man dadurch eben deutlich leistungsfähiger ist und das vielleicht bewusst steuern kann, dass man das nur mal ein halbes Jahr macht. Also gibt es da auch positive Auswirkungen?
Ja, das ist eigentlich das Perfide an der ganzen Sache, weil Menschen, die arbeitssüchtig sind, werden natürlich am Anfang krass gefeiert von ihren Chefs, von ihren Kollegen. Man steigt oft dann erstmal auf in der Karriereleiter, man bekommt wahrscheinlich sogar mehr Geld, die Leute schauen zu einem auf. Also das ist auch so ein bisschen das Problem, dass man am Anfang halt nur die positiven Effekte sieht und die Probleme darüber dann, die Probleme, die man im privaten Bereich vor allem entwickelt, dann vielleicht nicht so groß erscheinen, wie sie wirklich sind. Allerdings ist es schon so, dass sich dieses Blatt dann auch irgendwann wendet. Also sobald dann auch diese körperlichen Probleme oder auch die psychologischen Probleme mehr und mehr einsetzen, schleichen sich dann immer mehr Konzentrationsprobleme ein, schleichen sich Flüchtigkeitsfehler ein, es schleichen sich eigene Unzulänglichkeiten ein. Und das ist dann genau für diese Leute besonders schlimm, weil die ja oft eben perfektionistisch sind, weil sie so hohe Ansprüche an sich haben. Und wenn die Leute dann auf einmal merken, sie funktionieren nicht mehr richtig, dann ist es für sie wirklich tragisch und das verstärkt dieses ganze psychische Problem oft nochmals.
Ja, danke, Benni, erstmal, dass du uns dieses wichtige Thema in den Podcast gebracht hast. Ich finde es ganz spannend, weil, Benni, wir haben uns ja im Vorgespräch vor Wochen unterhalten, dass wir diese Aufnahme heute machen. Und da war ich wirklich ziemlich unter Strom in der Zeit. Und wie Ingo auch beschrieben hat, danach habe ich ja diese Pause gemacht und habe wirklich Laptop zu Hause gelassen und bin weggefahren. Und ich merke, dass ich irgendwie wieder klar denken kann und entspannt bin. Das heißt, ich habe irgendwie zum richtigen Zeitpunkt so die Reißleine gezogen bei mir. Und es hat total große Effekte. Wie ist es bei dir? Hast du für dich etwas gefunden, vielleicht auch ja, nach den Klinikaufenthalten, die du da gesehen hast von anderen Betroffenen, wo du sagst, das nehme ich auch mit in meinen Alltag oder in meine Jahresplanung?
Ja, das sind eigentlich schon so die Dinge, die ich vorher schon angesprochen habe. Also ich persönlich habe zum Beispiel von meinem Smartphone sämtliche Mailprogramme, sämtliche Chats, die mit der Arbeit zu tun haben, komplett verbannt. Also das hat dann zur Folge, wenn ich meinen Laptop und meinen Arbeitsplatz verlasse, dann bin ich auch wirklich, distanziere ich mich von der Arbeit, ich bin da auch nicht mehr erreichbar und dann schalte ich auch ab. Und ansonsten versuche ich auch so ein bisschen ja, in die Natur zu gehen. Ich spaziere gern durch den Wald, ich treibe Sport. Also ich glaube, insgesamt sind halt alles so Sachen, die einem, alles, was einem Spaß macht, wo man so ein bisschen wirklich abschweifen kann, wo man nicht an die Arbeit denkt, das hilft und da zählt dann auch wirklich, glaube ich, jede Stunde und jede Woche, die man mal rauskommt und nicht an die Arbeit denkt. Und insofern habe ich da auch großen Respekt davor. Also ich glaube, so ein Detox, wie du ihn gemacht hast, so ein digitaler Detox, der würde wahrscheinlich keinem schaden. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, wie ich das hinbekommen sollte. Also eine Woche ohne Handy und ohne Internet, so stelle ich mir schon hart vor.
Man kann sich ja auch rantasten. Was ich jetzt zum Beispiel mache, sind so Kreativwochen. Also einmal im Monat.
Einmal im Monat machst du 4 Wochen kreativ.
einmal im Monat für eine Woche fahre ich einfach an ein ruhiges Plätzchen und mache keine Meetings, keine Kundentermine.
Echt?
Sondern
das ist ja cool.
Will mich nur auf kreative Sachen fokussieren, aber das dann einbauen mit Yoga, mit Sport, mit Essen gehen, selbst kochen und so weiter. Und wenn man dann so nach seinem eigenen Flow gehen, also sich nicht getrieben fühlen von irgendwas. Und das ermöglicht mir zum Beispiel im normalen Arbeitsumfeld, also wenn wir jetzt einen Podcast aufnehmen oder keine Ahnung, ich Kundentermine habe, dass ich dafür auch wiederum mehr Energie habe. Gleichzeitig aber natürlich immer auch so verschiedene Aufgaben auf dem Tisch liegen, die eine andere Art von Energie, sage ich mal, erfordern und eine andere Art von Arbeiten sind. Zum Beispiel dann Blogartikel schreiben oder Reels vorbereiten oder sie auch drehen zum Beispiel. Ne? Und ich glaube, wenn man neue Sachen entwickeln will oder sich weiterentwickeln will, persönlich oder sein Unternehmen, sich selbst, seine Firma, seine Selbstständigkeit, dann sind, glaube ich, solche Kreativwochen, wo man einfach sagt, ich habe einfach keinen Termin im Kalender stehen, sondern ich lasse es einfach nur flowen. Und ich habe es jetzt so 1-2 Mal gemacht und es passiert automatisch genug, ohne dass man irgendeinen Termin dafür im Kalender hat. Und ich glaube, allein sich diese Freiheit schon zu geben, nicht in Slots zu denken, nicht in Kalendern zu denken, es könnte zumindest mal so eine Zwischenlösung sein zwischen Schwarz oder Weiß, also Digital Detox, ich schalte komplett ab, ist sicherlich die sinnvollste Variante, aber wenn man eine Zwischenlösung finden will, ist das zumindest für mich eine Variante, die ich gerade mal ausprobiere, aber wo ich immer merke, dass mir das sehr viel Freiheit und sehr viel Energie gibt und auch tatsächlich sehr viel daraus entsteht.
Ja, und was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, in der Arbeit auch einfach mal Nein zu sagen. Also, dass man auch mal sagt, ich habe so viele Aufträge gerade auf dem Schreibtisch liegen, ich habe so viel zu tun, ich packe das jetzt gerade nicht. Und meine Erfahrung ist, dass die Vorgesetzten oder Kollegen dann meistens auch das respektieren und sogar honorieren, dass man ehrlich ist und dass man sagt, es wird einem gerade zu viel. Und ich glaube, da braucht man auch ein bisschen Mut zu und der wird es dann oft auch, aber der zahlt sich aus, weil die Leute haben dann doch Verständnis. im Endeffekt sitzen wir dann doch alle im selben Boot und jeder weiß, was es bedeutet, einen vollen Schreibtisch zu haben. Und genau, also bekommt man oft auch Unterstützung und so wie ich vorher schon gesagt habe, nimmt man so ein bisschen Druck vom Kessel.
Vielen Dank für diese Impulse, Benni, für dieses ernste Thema. Und ich glaube, dass es gut ist, dass du auch daran arbeitest mit deinen Artikeln, mit deiner Recherche und jetzt auch durch unsere Podcast-Folge, dass es einfach mehr ins Bewusstsein Leute kommt, dass immer erreichbar sein, immer arbeiten einfach auch wirklich gravierende Folgen haben kann. Also vielen Dank, Benni, und auch danke dir, Ingo.
Danke dir, Benni. Danke dir, Lena.
Danke. Hat Spaß gemacht. Ciao.
Ciao, ciao.
Danke, dass du zugehört hast und toll, dass du ein Teil von How I Make My Money bist. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Um keine Folge zu verpassen, klick einfach direkt auf den Abonnieren-Button auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts. Für weitere Tipps und Tricks und Informationen, damit du dein Geld und dich besser kennenlernst, folge uns auf Instagram, Twitter, Facebook und LinkedIn. Dort kannst du uns auch immer schreiben, falls du Fragen, Feedback oder Themenwünsche hast. How I Make My Money wird gesponsert von der Maiwerk Finanzakademie. Spannende Online-Kurse für deine finanzielle Zukunft zu ETFs, Immobilien und Altersvorsorge. Natürlich gibt's für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die Shownotes.